BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem K&K-Ratsch heute, zu unserem königlichen und kaiserlichen Ratsch. Es geht nämlich um die Habsburger. Ein reizendes Buch habe ich in der Hand. Das heißt Sissi und Co. mit dem Untertitel Die geheimen Leidenschaften der Habsburger. Die Autorin ist bei mir zu Gast, Katrin Unterreiner aus Wien. Sie ist Kunsthistorikerin und Habsburger-Expertin. Und da geht es um lauter kleine, ja, so Seitenaspekte der Geschichte der Habsburger. Es geht um Ballon fahrende Erzherzöge. Es geht um Fotografie, Tennisspielen, andere Leidenschaften, denn freie Berufswahl, die hat es damals in der Aristokratie nicht gegeben. Der Lebensweg der Aristokraten war vorgezeichnet, im Dienste der Monarchie zu leben. Was es aber dann so für kleine Nebenwege gegeben hat im Dienste der Monarchie, das ist in diesem reizenden Buch zusammengefasst. Und darüber unterhalten wir uns heute bei Habe die Ehre. Denn Katrin Unterreiner kennt die Geschichte der Habsburger sehr gut. Sie ist Kunsthistorikerin, hat in Wien Kunstgeschichte studiert und war wissenschaftliche Leiterin im Schloss Schönbrunn und in den Kaiser-Apartments. Und zu dieser Geschichte Sissi und Co., die geheimen Leidenschaften der Habsburger, gibt es im Moment auch eine Ausstellung in Schloss Halbturn. Darüber unterhalten wir uns und über vieles andere mehr. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zur Katrin Unterreiner. Schön, dass Sie aus Wien gekommen sind, um mit mir über die Habsburger zu ratschen, zu plaudern.
Freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Sie haben schon viele Bücher über die Habsburger geschrieben. Sie haben sich ja auch im Hause Habsburg sozusagen beruflich herumtreiben dürfen. Sie haben mir aber gerade gesagt, in den Kaiser-Apartments und in Schloss Schönbrunn waren Sie zuständig, wo man auch zum Beispiel von der Kaiserin Sissi die ganzen Turngeräte sieht. Ich war schon in einer Ihrer vielen Ausstellungen. Und das Haus Habsburg ist eigentlich so Ihr großes Lebensthema.
Ja, das hat sich, muss ich dazu sagen, eher zufällig ergeben. Eben durch meinen Einstieg im Schloss Schönbrunn bin ich zu den Habsburgern gekommen. Das war ursprünglich gar nicht so mein Forschungsschwerpunkt, aber ich bin dann dazu gekommen und es war dann so spannend. Ja. Das ist eine Dynastie, die österreichische Geschichte geschrieben hat, aber nicht nur das, sondern es sind so unglaublich vielschichtige, vielseitige Persönlichkeiten und es ist immer wieder spannend, was Neues zu entdecken.
Und ist auch mit der bayerischen Geschichte eng verbandelt, Tu Felix Austria Nur, die waren ja alle miteinander verwandt und verschwägert. Die bayerische Prinzessin Elisabeth ist ja dann Kaiserin geworden, die berühmte Sissi, darum haben sie das Buch ja auch Sissi und Co. genannt. Und es sind ja höchst amüsante Geschichten, auch wenn man so Anekdoten aus der österreichischen Geschichte kennt. Mir waren alle unbekannt und ich habe das Buch mit höchsten Vergnügen gelesen, weil das sind ja lauter Typen, die Sie beschrieben haben, lauter ungewöhnliche Persönlichkeiten, die abseits von ihrem ja monarchietreuen Leben völlig abenteuerliche Dinge gemacht haben.
Das ist ja das Spannende. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen, dieses Buch zu schreiben. Ich beschäftige mich ja wirklich seit vielen Jahren mit der Familie Habsburg und da hat sich sehr viel so, ja, zusammengesammelt an Geschichten, Anekdoten, die jetzt so, ja, auch sehr lustig und amüsant sind und diese Menschen einmal so privat darstellen, weil es gibt eine große Diskrepanz, wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind und wie dann ihr Privatleben abseits der Öffentlichkeit ausgesehen hat. Das sind ja zwei verschiedene Welten. Man hat ja eine Rolle zu spielen gehabt. Aber mich hat dann interessiert, wie haben die ihr Privatleben gestaltet? Wofür haben sie sich interessiert? Welche Leidenschaften hatten sie? Und das hat sehr viel Freude und auch mir Spaß gemacht, muss ich gestehen, das zusammenzutragen. Und ein Buch daraus zu machen.
Das sind sozusagen die Randnotizen der Geschichte, wo Sie dann die menschliche Seite gezeigt haben.
Und das ist genau das Spannende, ja.
Man sieht aber auch immer nur auf den Porträts sozusagen die staatstragenden Gesichter dieser berühmten Persönlichkeiten, dass die ganz normal auch mal essen mussten und mit ihrer Familie vielleicht sogar mal zusammen sein durften oder eben Hobbys hatten, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so populär waren. Das erfahren wir dann in Ihrem Buch. Zum Beispiel, dass die Kaiserin Maria Theresia eine begeisterte Lottospielerin war und fast spielsüchtig, dass man sie gleich unterbinden musste, weil die Untertanen genauso süchtig wurden. Über solche Geschichten unterhalten wir uns gleich. Eine Kaiserin, die dem Glücksspiel frönt, das liest man in Geschichtsbüchern eher wenig, Katrin Unterer. Wie war das jetzt mit Kaiserin Maria Theresia?
Die Maria Theresia, das ist ja wirklich spannend, ist ja als sehr bedachte Kaiserin, die ja sehr viel bewirkt hat, bekannt. Und da ist es doch wirklich überraschend, dass ausgerechnet sie eine große Spielerin war und eigentlich in Wahrheit spielsüchtig war. Man muss sich vorstellen, die hatte jeden Tag, also ihr Obersthofmeister, musste jeden Tag so Kartenpartien zusammenstellen. Also ihr Lieblingsspiel war Pharao, so hat dieses Kartenspiel geheißen, weil die stärkste Karte, die alles sozusagen gestochen hat, war ein König, der so ausgeschaut hat wie ein Pharao. Und das war ein reines Glücksspiel. Und sie hat aber immer gewonnen. Und deswegen war das so schwierig, dann auch Kartenrunden zusammenzustellen in der Hofgesellschaft, weil alle sich dann schon die abenteuerlichsten Ausreden einfallen haben lassen, weil sie gesagt haben, bitte nicht schon wieder mit der Kaiserin spielen. Weil die haben dann Häuser verspielt, sehr viel Geld. Und nachdem es ein Glücksspiel war, war es ja auch nicht so, dass man sie halt gewinnen hat lassen, weil sie Kaiserin war. Also sie war einfach wirklich vom Spielglück mehr oder weniger oder mit Spielglück gesegnet. Aber das hat dann wirklich Ausmaße angenommen, die dann ja schon negative Auswirkungen hatten, weil das hat sich natürlich auch herumgesprochen irgendwann und auch in der Bevölkerung war dann dieses Glücksspiel so weit verbreitet, dass man da wirklich dagegen antreten musste und man hat dann dieses Glücksspiel verboten, das Kartenspiel, das Pharao-Spiel. Und das ist sehr lustig, in den Tagebüchern nachzulesen vom Obersthofmeister, wie sie dann der Maria Therese versuchen klarzumachen, also bitte Majestät, also wenn wir das jetzt verbieten, dann können Sie nicht weiterspielen, das schaut irgendwie blöd aus. Und dann hat sie schweren Herzens kurz darauf verzichtet und hat dann aber nach kürzester Zeit heimlich weitergespielt. Also sie konnte es nicht lassen.
Aber da ging es ja um hohe Summen. Sie schreiben in dem Buch, sie liebt hohes Spiel und spielt ziemlich großzügig. Sie hat einmal mehr als 100.000 Dukaten verloren. Ich weiß jetzt nicht, welchen Geldwert vergleichsweise das mit heute hat, aber für 1750 herum war das, glaube ich, schon eine höhere Summe.
Das war eine enorm hohe Summe und wie gesagt, die haben ja auch um Häuser und Anwesen und Grundstücke gespielt. Also das waren jetzt nicht nur irgendwelche Kleinigkeiten und deswegen war das eigentlich schon ein Riesenthema bei Hof. Und es war ja, sie hatte ja de facto, man muss sich das vorstellen, wie so ein Privatcasino. Es war, in welcher Residenz auch immer sie war, im Schloss Schönbrunn, in der Hofburg, musste allzeit bereit, mehr oder weniger, ein Raum sein mit einem Spieltisch und mit alles vorbereitet ist. Also das war wirklich gut organisiert. Und dadurch, dass sie das dann eigentlich heimlich gemacht hat und geschaut hat, dass das nicht nach außen dringt, ist das auch komplett in Vergessenheit geraten. Aber das Lustige ist, sie hat ja nicht nur Karten gespielt, fanatisch, sondern sie war auch großer Fan von Lotterien, hat ständig Lotterien veranstaltet, wo man so Lose ziehen konnte und ob man gewinnt oder nicht. Also das Spiel war wirklich ihre große Leidenschaft.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, das sind so die Randnotizen der Geschichte. Sie haben ja sehr umfangreich recherchiert und was ungewöhnlich ist, es gibt ja auch ein Gemälde, wo zwar nicht Maria Theresia drauf ist, aber wo dieses Glücksspiel überhaupt dargestellt wird, dieses Pharao-Spiel. Wo entdeckt man dann solche kleinen Geheimnisse in der Geschichte?
Das ist wirklich ein Zufall. Ich bin ja in Graz geboren, das ist in der Steiermark, die Hauptstadt der Steiermark. Und dort gibt es ein kleines Schloss und da gibt es eine Wandbespannung mit dieser Darstellung eines Glücksspiels. Das ist aber die einzige, die ich kenne. Also das ist wirklich eine große Ausnahme. Und das ist ein Zufall, dass ich das irgendwann einmal bei einem Besuch dieses Schlosses gesehen habe und das ist mir jetzt, das ist aber ewig her, und das ist mir jetzt eingefallen, ja, wie ich das Buch geschrieben habe, da habe ich doch mal was gesehen und das war genau das und das sind so die Zufälle, die auch für mich dann sehr ja, überraschend und lustig sind. Ja.
Und die Geschichte überhaupt, dass sie Spielerin war, wo entdeckt man sowas? Das hat man ja eher verheimlicht oder war das in den Unterlagen irgendwo drin gewesen, dass die Kaiserin gerade mal wieder ein Haus gewonnen hat?
Ich habe ja vor ein paar Jahren eine Biografie über Maria Theresia geschrieben und da habe ich selbstverständlich, eine der wichtigsten Quellen sind eben die Tagebücher ihres Obersthofmeisters. Das ist sehr umfangreich und in einer sehr alten Sprache auch geschrieben, aber da ist man am nähersten an ihr dran, ja, an ihrem Alltag. Das hat mich immer, ich habe das immer wichtig gefunden, auch in meiner Arbeit jetzt nicht nur politische Geschichte zu erzählen, Daten, Fakten, sondern die Personen in den Vordergrund zu stellen. Und da sind natürlich Briefe und vor allem Tagebuchaufzeichnungen eine ganz, ganz tolle Quelle. Und da habe ich das damals gelesen. Ja, also auch, das hat mich so amüsiert. Ich habe das so lustig gefunden, wie verzweifelt der Obersthofmeister ist. Jetzt spielt sie schon wieder. Und oh Gott, und niemand kommt zu der Runde und alle sagen schon ab, weil sie nicht schon wieder Geld verlieren wollen. Und das hat mich sehr amüsiert, muss ich sagen.
Aber es geht ja so weiter im Hause Habsburg. Sie haben Gott sei Dank auch einen wunderbaren Stammbaum drin, weil man sonst immer den Überblick verliert beim Who is Who in Habsburg. Kaiser Franz der Erste Stephan war Börsenspekulant. Das ist ja auch für einen Kaiser ungewöhnlich. Und Alchemist. Eine verhängnisvolle Kombination.
Das war der Mann Maria Theresias. Eigentlich war er der Kaiser. Man sagt immer Kaiserin Maria Theresia, aber Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war ihr Mann, Franz Stephan. Und sie war halt die Regentin Österreichs und Königin von Böhmen und Ungarn. Und er hat sich für Politik überhaupt nicht interessiert und das hat er alles sie machen lassen und hat immer im Hintergrund agiert. Und deswegen wird er auch in den meisten Biografien als charmant, aber völlig untätig und uninteressiert und fast dumm hingestellt. Und das ist wirklich eines der größten Missverständnisse in der Geschichte. Das war ein knallharter Businessman, sage ich jetzt einmal, ein unglaublich tüchtiger Geschäftsmann, der hatte ja kein großes Vermögen, als er geheiratet hat, Maria Theresia, und hat wirklich mit einem großen Verständnis für moderne Entwicklungen und vor allem als Börsenspekulant, er hatte in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, aber war als Investor hoch erfolgreich, hat immer aufs richtige Pferd gesetzt. Also da hat er ein gutes Gespür gehabt und hat ein großes Vermögen.
Ein Privatvermögen,
ein großes Privatvermögen erwirtschaftet. Also das war wirklich privates Geld, das er verdient hat, hat kein Mensch gewusst. Das war so abseits der Öffentlichkeit und das ist eigentlich insofern wichtig, als da das Vermögen der Habsburger herkommt. Also ja, weil die Habsburger haben ja immer unterschieden zwischen Staatsvermögen und Privatvermögen. Das war streng getrennt. Das war ganz was Außergewöhnliches. Das hat es in wenigen Monarchien gegeben. Also er ist mehr oder weniger derjenige, der dieses Privatvermögen der Habsburger begründet hat. Und mit dem Geld ist er seiner großen Leidenschaft, weil Sie es schon angesprochen haben, der Alchemie nachgegangen. Und das ist ganz interessant, obwohl er so ein Wirtschaftsmensch war und ein gutes Gespür für Geld hatte und sehr bodenständig war und mit beiden Beinen im Leben stand. Trotzdem war er wirklich der Alchemie verfallen und hat irgendwelche Scharlatane, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, hoch bezahlt bei ihren Versuchen, aus was auch immer Gold zu machen oder künstliche Edelsteine herzustellen. Also das war in der damaligen Zeit eine Pseudowissenschaft, die aber ernst genommen wurde. Mhm.
Wir blättern weiter in der österreichischen Geschichte. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Tochter von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz Stephan, Maria Anna, die war dann richtig Wissenschaftlerin. Also die war dann ihrem Vater schon ähnlich in ihrer Wissbegierde.
Es ist ja so, dass Frauen im 18. Jahrhundert zwei Möglichkeiten hatten. Entweder heiraten und Kinder kriegen, das war sozusagen Plan A. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt hat, weil man verwachsen war oder nicht hübsch genug oder sich das irgendwie zufällig halt nicht ergeben hat, dann musste man theoretisch als Mädchen ins Kloster gehen. Das war aber in Wahrheit eher was Positives als Negatives.
Hat man sehr Ruhe gehabt?
Ja, die konnten dann quasi zu Hause bleiben und hatten natürlich ein sorgenfreies Leben als Prinzessin und Erzherzogin in Wien und konnten nämlich ihren Interessen nachgehen. Als Ehefrau, Mutter, verheiratet mit irgendwem, irgendwo auf der Welt, war es in Wahrheit gar nicht so lustig an einem fremden Hof, wo man nur Intrigen ausgesetzt war. Und so war Plan B eigentlich für interessierte Frauen, die auch was lernen wollten und was tun wollten, sicher der interessante oder bessere Weg. Und diese Maria Anna war hochintelligent, ist ihrem Vater sehr ähnlich gewesen, hatte auch dieses Interesse für Naturwissenschaften, war quasi seine Assistentin und hat seine Sammlungen katalogisiert. Also die ganze Sammlung des heutigen Naturhistorischen Museums in Wien basiert auf der Sammlung von Franz Stephan und Maria Anna. Typisch für die Geschichte, man weiß viel von Franz Stephan als großen Sammler, von seiner Tochter Maria Anna, die das aber eigentlich alles gemanagt hat, ist wenig die Rede und deswegen ist sie in Vergessenheit geraten. Aber sie war in Korrespondenz mit allen Wissenschaftlern, hat mit denen auf Augenhöhe
für damalige Zeiten beeindruckend.
Ganz eine tolle, spannende
Frau. Wir sind ja
so
noch nicht mal im Jahr 1800, wir sind so Ende 1700 noch was. Ja.
Genau, na, hochinteressant. Und sie hat eben nicht nur zum Beispiel, ist sie dann nach Kärnten gegangen, im Süden Österreichs, und da waren gerade Ausgrabungen von Virunum, also ganz tolle römische Ausgrabungen, ganz berühmte heute, die sie nicht nur finanziert hat, sondern sie hat selbst mitgearbeitet, weil sie das so fasziniert hat. Also sie war auch leidenschaftliche Archäologin und hat ein ganz interessantes, spannendes Leben gehabt.
Und Sie haben ja ein kleines Denkmal gesetzt, weil die ja wirklich im Verborgenen gewirkt hat, sozusagen als Wissenschaftlerin im Homeoffice. Und Sie haben sie zum ersten Mal ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Kaiser Franz II., der war aber... Müssen Sie mir also mal einordnen, wie die miteinander verwandt waren? Das ist ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen.
Der Kaiser Franz war ein Enkel von Maria Theresia. Also quasi ein Neffe, könnte man sagen, und von dieser Maria Anna. Und dieser Kaiser Franz ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Auf der einen Seite war er unglaublich bieder, nicht umsonst ist die Epoche mit ihm dann auch Biedermeier genannt worden. Also er ist kein sehr agiler oder moderner Herrscher gewesen, sondern das war ihm alles eigentlich lästig und mühsam und er wollte immer seine Ruhe haben. Also eine Persönlichkeit, die sich mit der Rolle als Kaiser in Wahrheit sehr schwer getan hat. Das ist halt immer das Problem bei einer Erbmonarchie. Der älteste Sohn muss einfach Kaiser werden, ob er das möchte oder nicht. Und er wäre eigentlich lieber Gärtner gewesen. Das war seine große Leidenschaft. Also er hat eigentlich seine ganzen repräsentativen Verpflichtungen nur schnell abhaken und dann gleich wieder ins Glashaus zu seinen Pflanzen. Und seine wichtigsten Bezugspersonen waren seine Gärtner. Mit denen hat er die meiste Zeit verbracht, um sich mit denen auszutauschen. Über das Anlegen von Gärten, über Pflanzen, Anbauten von was auch immer.
Und Gemüse, über Erbsen schreibt er, wie ich in dem Buch.
Und das fand ich so nett. Er hat das in den Erziehungsplan aufgenommen, dass alle Kinder, und das ist ganz lustig, das ist dann eine Tradition geblieben, bis zum Ende der Monarchie, alle Kinder, kaiserlichen Kinder, mussten ein Beet anlegen. Sie durften sich aussuchen, was sie pflanzen, aber sie mussten das von Einpflanzen, Unkraut jäten, gießen, ernten. Also sie mussten das durchziehen und auch Tagebuch führen, damit sie auch so einen Bezug zur Natur bekommen und auch lernen, etwas durchzuziehen, von Anfang bis zum Ende etwas zu begleiten, weil das war ein großes Manko eigentlich in der kaiserlichen Erziehung. Die haben zwar sehr viel gelernt, aber eher so in Wahrheit unwichtige Sachen für das Leben und vor allem haben sie nicht gelernt, Konsequenz oder an einer Sache dran zu bleiben. Und so hat man versucht, das spielerisch den Kindern ein bisschen mitzugeben.
Ein kluger Erziehungsstil.
Eigentlich schon, ja.
Dann blättern wir gleich weiter zur Kaiserin, nicht Maria Theresia, sondern Marie Therese. Das war die zweite Frau von dem Gärtner Franz.
Mhm, genau.
Sie sehen, ihr Stammbaum funktioniert prima. Und die war künstlerisch sehr aktiv.
Die war theaterbegeistert. Das waren viele Habsburger, auch Angeheiratete. Das war so die große Leidenschaft der Habsburger überhaupt. Man fragt sich, was haben die am Abend gemacht, womit? Es gab kein Fernsehen und immer ins Theater gehen ist ja dann oder in die Oper gehen. Also sie haben sich selbst unterhalten, indem sie selbst auch in der Familie Theaterstücke einstudiert haben. Und zwar eigentlich hochprofessionell, muss man sagen. Und diese Marie-Therese war eine wirklich ganz begabte, talentierte Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin. Ihr ganzer Nachlass liegt ja noch im Staatsarchiv in Wien und da gibt es noch Kartons und das ist unglaublich, wenn man da durchsieht, ihre Skizzen von Bühnenbildnern und vor allem von Kostümen, die sie entworfen und gezeichnet hat. Also das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Die hat ein Riesentalent gehabt und eigentlich war das ihre Hauptbeschäftigung quasi als Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin und Regisseurin, dann mit den Mitgliedern der kaiserlichen Familie Theaterstücke einzustudieren und aufzuführen und zur Aufführung zu bringen.
Man sieht das häusliche Leben jetzt richtig ein bisschen vor sich, wie die sich auch amüsieren konnten.
Ja,
und,
natürlich.
Und nicht nur streng da saßen und der Etikette und dem Protokoll entsprechen mussten.
Nein, die haben eine riesen Gaude gehabt.
Wie schön. Unser bayerischer König Ludwig III. Wurde im Volksmund auch der Millibauer genannt, weil er auf Gutleutstetten als Milchbauer und auch sich mit landwirtschaftlichen Dingen beschäftigt hat. Und Sie haben jetzt über den Erzherzog Johann geschrieben, der nicht nur Industrieller war, sondern auch Landwirt und eine große pomologische Sammlung gehabt hat, wo er sich mit Apfelsorten beschäftigt hat. Das ist ja auch eine interessante Biografie.
Ich muss ehrlich sagen, der Erzherzog Johann ist ja wirklich einer, also der sicher interessanteste, begabteste, ein herausragender Habsburger, muss man sagen, der nicht nur so interessiert war an vielen Dingen, sondern der auch so viel bewirkt hat. Er war nämlich der Einzige, der sich jetzt nicht nur eigene Leidenschaften hatte, denen er nachgegangen ist, sondern er wollte was für die Bevölkerung erreichen und verbessern. Und da war er eigentlich eine große Ausnahme. Und die Steiermark, die ja sehr landwirtschaftlich geprägt war und ist, also er ist für die Industrialisierung auch verantwortlich gewesen. Aber, und das fand ich so spannend, hat so ganz tolle Sammlungen angelegt, die es bis heute gibt und die niemand kennt. Selbst Leute, die sich wirklich für Geschichte interessieren, haben das gar nicht so am Schirm. Sogar für mich war eben diese von Ihnen angesprochene pomologische Sammlung ganz neu. Das heißt, eine Sammlung von Wachsäpfeln. Er hat nämlich, seine Idee war, es gab zwar viele Äpfel in der Steiermark, aber das waren meistens so saure Mostäpfel, die man mehr oder weniger gar nicht essen konnte. Und er hat dann den Bauern schmackhaft machen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es auch andere Sorten gibt, dass man auch was anderes anbauen kann.
Toll.
Und dass man das dann auch verkaufen kann, dass man auch ein Geschäft machen kann. Und hat dann eben diese Apfelsorten eins zu eins aus Wachs nachbilden lassen. Und wirklich, das schaut aus wie echte Äpfel. Und das ist so toll gearbeitet. Man kann das von einem echten Apfel kaum unterscheiden. Das ist total faszinierend. Und er hat in seinem Versuchsgarten, das muss man sich mal vorstellen, 1000 Apfelsorten angebaut und ausprobiert und was funktioniert gut und was schmeckt gut und was kann man mit denen machen. Und diese Sammlung gibt es noch und auch diese Xylothek, diese Sammlung,
finde
ich
hochspannend. Da haben Sie ja ein Bild drin. Müssen Sie aber jetzt erklären, was eine Xylothek ist.
Das sind Baum, das ist eine Baumbibliothek. Er hat anfertigen lassen aus jedem Baum, um auch so den Baumbestand zu dokumentieren, den es gibt in Österreich, hat er so Holzkästchen schnitzen lassen aus dem Holz des jeweiligen Baumes, den er vorstellen möchte. Und das kann man so aufklappen wie ein Buch. Und im Inneren sind dann gesammelt alle Bestandteile dieses Baumes. Also von der Rinde über das Holz und die Blätter und die Blüten und die Früchte und das von jedem Baum. Also unglaublich toll. Und das schaut so schön aus, wenn man das aufklappt. Und dann hat man das so vor sich. Also das ist hochspannend und vor allem schön und unglaublich spannend, das zu sehen, was es alles gibt, so in Sammlungen und Museen, völlig vergessen teilweise.
Und wie sind Sie drauf gestoßen? Ich finde auch Ihre Recherche immer so interessant.
Ja, ich muss gestehen, ich hab das Glück, dass ich dadurch, dass ich seit so vielen Jahren mich mit dem Thema beschäftige, natürlich viele Kollegen habe, die wissen, das ist mein Schwergebiet. Und wenn die über was stolpern, was mich interessieren könnte, dann sagen sie, ah, Frau Unterreiner, Katrin, bitte schau dir das einmal an. Und so war es da auch ein sehr lieber Kollege, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, bitte schau dir mal diese Sammlung an des Erzherzog Johann. Das sind so tolle Sachen, das schaut so toll aus und niemand kennt das. Und er hat ja auch so viel bewirkt damit. Er hat ja zum Beispiel, der Erzherzog Johann, eine Sammlung mit so Miniaturmodellen von landwirtschaftlichen Geräten. Alles, was damals ganz neu war, um ja auch viel produktiver sein zu können in der Landwirtschaft, um einfach besser zu wirtschaften, besser zu verdienen und damit auch die Lebensumstände zu verbessern. Also das war ja eigentlich so der Hintergrund. Und er war sich ja nicht zu schade als Erzherzog. Er hat genau gewusst, wenn ich da jetzt komme und sage, ihr müsst zu den Bauern, sage, ihr müsst das verwenden, dann sagen die natürlich, interessiert uns gar nicht und wir kennen das nicht. Und er ist mit diesen Miniaturmodellen in die Dörfer gereist und hat dann dort am Hauptplatz wie so ein Vertreter, da war er sich nicht zu schade, wie ein Vertreter gestanden mit den Miniaturmodellen, die 1:1, und hat das vorgeführt und gezeigt und erklärt und das ist toll. Und so hat er dann auch die Bauern und Landwirte dazu gebracht, hinzuschauen und sich zu sagen, na, das könnte man vielleicht doch einmal ausprobieren, das machen wir. Und damit hat er die Steiermark zu einem reichen, blühenden Musterland auch in der Landwirtschaft gemacht. Das ist ganz toll.
Und beeindruckend. Und eine romantische Liebesgeschichte, die eigentlich längst verfilmt gehört auch noch zu der Geschichte vom Erzherzog Johann.
Die Anna Plochel war seine Auserwählte. Also er war auch außergewöhnlich insofern, als er sich in eine bürgerliche, in die Postmeistertochter Anna Plochel
in einer
aus
Operette.
Dem Ausseerland, ja, wie aus einer Operette verliebt hat und ja, wirklich viele Jahre gekämpft hat, weil sie war natürlich nicht ebenbürtig und es war völlig undenkbar, dass ein Erzherzog eine Postmeistertochter heiratet. Und er ist aber dran geblieben. Er war stur und hat jahrelang seinen kaiserlichen Bruder, der ja die Heiratserlaubnis geben musste, bearbeitet, bis der dann irgendwann einmal gesehen hat, ja, also das ist wirklich jetzt nicht nur so ein Gspusi und eine kurze Verliebtheit, sondern das ist eine große Liebe und die Liebe muss am Ende siegen. Und dann hat er sie wirklich heiraten dürfen.
Also doch wie eine Operette.
Ja.
Ist es jetzt auch der Erzherzog Johann mit dem berühmten Jodler?
Ganz genau der.
Ein interessanter Typ, wie aber auch der Kaiser Ferdinand I., der eigentlich in der Geschichte ganz eine kleine Rolle spielt, dabei war er einer der klügeren Monarchen.
Ja, der Ferdinand wird ja in Österreich Ferdinand der Gütige genannt.
Ein bisschen euphemistisch.
oft auch Gütinand der Fertige genannt. Er war, wie es halt so oft passieren kann, wenn über Generationen Cousin, Cousine, Tante, Onkel heiraten untereinander in der Familie, gibt es natürlich auch Degenerationen, die dann sichtbar werden. Und das hat auch den Ferdinand betroffen. Er war schwerer Epileptiker und man hat eigentlich geglaubt, dass er auch minder bemittelt ist und hat ihn zuerst einmal ganz schlecht und kaum erzogen. Ja, also wurde wie ein behindertes Kind eigentlich nur
wegen der Äußerlichkeiten.
Ja, weggesperrt. Trotzdem war er der Thronfolger, war der älteste Sohn, komme was da wolle, ein künftiger Kaiser. Eigentlich ja, fatal für die Monarchie, ist ja auch fast dann daran zugrunde gegangen. Das war ja mit der bürgerlichen Revolution 1848 dann haarscharf, dass die Monarchie überhaupt weiter besteht. Aber dieser Ferdinand wird in der Geschichte immer völlig falsch dargestellt. Eben als Dodel, regierungsunfähig, schwer krank und minder bemittelt. Dabei hatte er ein mehrere ganz außergewöhnliche Talente und eine große Leidenschaft. Und das klingt jetzt so banal, aber es war ganz wichtig. Er hat so eine Leidenschaft gehabt für modernes Werkzeug. Mhm. Und hat eine Riesensammlung angelegt mit den modernsten Werkzeugen. Da gab es eine unglaubliche technische Entwicklung in der damaligen Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er hat zum Beispiel investiert in die Firma Wertheim. Das war ein kleiner Werkzeugmacher in Österreich. Und durch die Investition von Ferdinand ist man auf ihn aufmerksam geworden, auf den Herrn Wertheim. Und der hat ja dann diese berühmten Tresore erfunden, diese Wertheim-Tresore. Das ist bis heute Weltmarktführer in Sachen Tresore, ist ja ganz spannend. Und ohne den Ferdinand hätte das nie geklappt. Also das finde ich ganz spannend, dass so einzelne Personen mit einer Leidenschaft für etwas so viel verändern können, auch für andere.
Und Weichenstellungen für andere
geben. Ganz genau.
Geben,
ja. Und er hat ja dann abgedankt 1848 zugunsten seines Neffen, Kaiser Franz Josef, der damals ganz jung an die Macht kam oder auf den Thron gekommen ist. Und hat er dann aber noch gut 20 Jahre gelebt und hat in diesen 20 Jahren, weil er eben so ein technisches Verständnis hatte und sich wirklich, er war up to date, er hat genau gewusst, die neuesten Produktionsabläufe auch in der Landwirtschaft und hat dann mit seinen Gütern ein Riesenvermögen erwirtschaftet. Das wusste nicht einmal die Familie. Man hat ihn ja der ist dann nach Prag gegangen, hat da irgendwo gewohnt, niemand hat sich mehr für ihn interessiert, war ja nicht mehr der Kaiser. Und wie er dann gestorben ist, waren alle total erstaunt und überrascht und fast schockiert. Der Franz Josef, da gibt es dieses berühmte Zitat, auf einmal bin ich ein reicher Mann, weil er der private Erbe von diesem Ferdinand war, der ihm dieses Millionenvermögen vermacht hat, das er da erwirtschaftet hat. Also der war alles andere als schwachsinnig. Mhm. Vielleicht nicht als Kaiser geeignet oder als Politiker geeignet, aber in einem anderen Bereich top. Und das sind so die Geschichten, die ich interessant finde, die so in Vergessenheit geraten sind und wo man den Menschen eigentlich auch Unrecht tut, indem man sie in ein Eck schiebt und sagt, das ist ein Dodel gewesen. Überhaupt nicht. Ja, und das finde ich interessant und spannend und auch wichtig, diese Persönlichkeiten einmal ein bisschen
ans Licht zu bringen.
Ja, und ein bisschen ihren Ruf sozusagen zurechtzurücken, sagen wir.
Die hatten halt den falschen Beruf, die wollten halt nicht Kaiser sein. Und in ihrem Buch steht ja auch, dass 1857 dieser Ferdinand der Erste sozusagen den Dampftraktor erfunden hat, so eine Art Lokomobil.
Ja. Das ist ja hochspannend. Also das war ein ganz tolles Gerät. Ich finde auch den Namen großartig. Aber allein, dass er da experimentiert hat mit solchen Dingen, und das hat ja die Landwirtschaft revolutioniert. Ja, und deshalb ist es ihm auch gelungen, so ertragreich zu wirtschaften und da ein Vermögen zu machen. Und das finde ich nicht wegen des Vermögens, sondern ich finde das einfach hochinteressant, dass er sich dafür so interessiert hat und sich so gut ausgekannt hat und eigentlich ein sehr gebildeter Mensch war. Hat auch 5 Sprachen fließend gesprochen. Also so ein Dodel, wie man immer sagt, war er nicht.
Es wird ihm wirklich nicht gerecht. Jetzt haben wir eine kleine ein bayerisches Kapitel. Die Erzherzogin Sophie kenne natürlich die meisten aus den kitschigen Marischka-Sissi-Filmen, war sozusagen die böse Schwiegermutter, war die Tochter von dem bayerischen König Ludwig I., die Schwester von Ludovica, Sissis Mutter. Und sie haben ein wunderschönes Gemälde von Josef Stieler drin, von der bildschönen Wittelsbacher Prinzessin, Erzherzogin Sophie. Und die war ja auch eine Wegbereiterin, nicht nur für den Kaiser Franz Josef, sondern überhaupt eine ganz interessante Persönlichkeit. Über die haben Sie auch ein Kapitel geschrieben.
Die Sophie ist ja eigentlich eine Person, die so falsch irgendwie sich festgesetzt hat in den Köpfen, eben wie sie gesagt hat, als vermeintlich böse Schwiegermutter von der armen Sissi war sie überhaupt nicht. Ich finde ja überhaupt hochinteressant, dass sie als Königstochter, als dann die Habsburger angefragt haben, ja, wir brauchen eine Frau für den zweitgeborenen Habsburger, der auch jetzt, so wie sein älterer Bruder, der eben genannte Kaiser Ferdinand, der ja auch als Epileptiker und so als Dodel gegolten hat, auch sein jüngerer Bruder, der Franz Karl, war jetzt keine geistige Leuchte, sagen wir mal so. Und die Habsburger haben angefragt, eben ob nicht eine der Töchter da diesen Franz Karl heiraten will. Und die Sophie, die ja eine sehr außergewöhnliche, bildschöne, gebildete junge Frau war, hat gesagt, ja, ich mache das. Und da hat ihre Mutter noch gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht diesen komischen Dodel heiraten und überhaupt, und er ist der jüngere Bruder, eine Königstochter kann doch nicht einen Zweitgeborenen heiraten, da bist du ja nichts und niemand und mach das nicht. Und sie war aber so clever, ihre Chance zu sehen. Erstens einmal, er war gutmütig und lieb und hat sie machen lassen und sie hat dann ein total für sich erfülltes, spannendes Leben gehabt, weil an der Seite eines starken Mannes hätte sie nicht so die starke Frau sein können. Mhm. Und sie war dann diejenige, die von allen Seiten geschätzt, geachtet war. Sie war eine kluge, weitblickende, clevere Frau und in ihrer Generation hat es ja eigentlich bei den Habsburgern keine herausragenden Persönlichkeiten gegeben. Also da war sie die maßgebliche Persönlichkeit bei Hof. Und es war eigentlich ein Glück für die österreichische Monarchie, diese nicht nur schöne, sondern vor allem intelligente, gescheite,
vorausschauende
Wittelsbacherin da sitzen zu haben in Wien. Ja.
Sie war aber Erzherzogin oder war sie kurz Kaiserin, bevor der Sohn übernommen hat? Sie war nie Kaiserin.
Sie war nie
Kaiserin. Franz Josef der erste Kaiser geworden ist.
Ja, weil der Ferdinand abgedankt hat, wäre ihr Mann der Nächste gewesen in der Thronfolge. Der hat aber in einem Atemzug auch verzichtet und somit wurde gleich direkt ihr Sohn nächster Kaiser. Also sie hat auch auf die Kaiserwürde verzichtet. Sie hätte ja auch ihrem Mann sagen können, na nix da und du wirst jetzt Kaiser, um selbst Kaiserin zu werden. Aber das hat sie gar nicht so interessiert.
Sie hat die Fäden gesponnen.
Sie hat lieber im Hintergrund die Fäden gezogen und war lieber im Hintergrund diejenige, die sagt, wo es lang geht. Das hat sie ja dann auch gemacht.
Und wie Sie schreiben, sie war eben nicht diese böse Schwiegermutter,
nein,
sondern hat für
nicht.
Ein fröhliches, auch wenn sie eigentlich sehr aktiv war, auch um Fäden zu spinnen, politisch aktiv zu sein, für das fröhliche Familienleben gesorgt mit Maskeraden und Tableaus. Was sind denn Tableaus?
Die Sophie war wirklich diejenige, die unglaublich großen Wert auf Familienleben gelegt hat. Das war bei den Habsburgern gar nicht so selbstverständlich. Da hat so jeder ist irgendwo gesessen und hat... Das war keine so liebevolle, große Familie, zumindest nicht in der Zeit. Und sie hat geschaut, dass die Familie zusammenkommt, ja, dass die Familie zusammenhält und dass gute Stimmung ist bei Hof. Das war ihr wichtig. Sie war ein fröhlicher Mensch, ein sehr positiver, lebenslustiger Mensch und hat das auch an den Wiener Hof gebracht und hat eben auch viele Faschingsfeste, Maskeraden gemacht und eben auch Tableaus. Mhm. Wo man Gemälde nachstellt in Kostümen. Das war
also
sehr lustig.
Wie so Charaden.
Ja.
Und nach den 11 Uhr Nachrichten kommen wir jetzt weiter in der Geschichte zum Sohn von der Erzherzogin Sophie von Kaiser Franz Josef I. und natürlich zu seiner Sissi. Katrin Unterreiner bei mir zu Gast.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem fürwahrkaiserlichen Ratsch. Es geht um das Haus Habsburg und um die Geschichten und die geheimen Leidenschaften der Habsburger, die auch viel mit der bayerischen Geschichte und der bayerischen Monarchie zu tun haben. Am Schluss unserer ersten Stunde haben wir gesprochen über die Erzherzogin Sophie, die begeistert Maskeraden und Tableaus veranstaltet hat und die Mutter war von Kaiser Franz Josef I., sie als bayerische Prinzessin. Kaiser Franz Josef, wie wir alle wissen, hat dann die bayerische Prinzessin Elisabeth aus Postenhofen, die Prinzessin in Bayern, geheiratet. Und auch Kaiser Franz Josef und Elisabeth haben Anekdoten, oder über die gibt es geheime Leidenschaften, die nicht so bekannt sind. Und darüber unterhalten wir uns gleich mit Katrin Unterreiner, die das entzückende Buch geschrieben hat, Sissi und Co., geheimen Leidenschaften der Habsburger, wo es im Moment auch eine Ausstellung in Schloss Halbturn gibt. So, und jetzt kommen endlich zum Kaiser Franz Josef I., Katrin Unterreiner, den wir ja als langjährigen Kaiser kennen. Bis 1916 hat er regiert als jungen, strahlenden Kaiser, der in Bad Ischl sich verlobt hat mit unserer bayerischen Prinzessin Elisabeth. Aber über den gibt es auch geheime Leidenschaften zu erzählen, die sie in ihrem Buch abgebildet haben. Die Zigarren mit Zigarrenspitz zum Beispiel.
Der Franz Josef war ja auch ein sehr besonnener Monarch, sehr, sehr bescheiden, hat auf jeglichen Luxus und Prunk verzichtet. Also das hat auch gewohnt, wie sehr, sehr einfach, sehr bescheiden. Also die kaiserlichen Appartements waren weit weniger luxuriös. Also da hat jeder kleine Adelige in Wien was Prunkvolleres besessen. Aber das war so eine Mischung aus seinem sehr bescheidenen Charakter und auch diesem damals wichtigen Thema der Bescheidenheit nach außen. Die Monarchie hätte ja eigentlich auch 1848 zu Ende sein können. Und da haben die Habsburger sich gedacht, naja, da jetzt groß auf Prunk zu machen, ist nicht sehr gescheit. Also wir werden einfach Bescheidenheit nach außen demonstrieren. Aber er hatte eine große Leidenschaft und das war das Rauchen. Also so bescheiden, er hat auch nicht groß gegessen. Also seine Lieblingsspeise am Abend, also sein Lieblingsabendessen war saure Milch mit eingebrocktem, hartem Schwarzbrot. Das war sein Lieblingsessen.
Sehr spartanisch.
Sehr spartanisch, aber es spricht eigentlich erzählt viel über ihn als Persönlichkeit. Aber das Rauchen, das war das große Laster, und zwar Zigarren. Und er hat von 5 in der Früh, bis er schlafen gegangen ist, eigentlich, man kannte ihn nicht ohne Zigarre in der Hand, ja, bei öffentlichen Auftritten natürlich nicht, aber sonst. Und damit ihn der Rauch von den Zigarren nicht stört, hat er quasi erfunden, dass so einen langen Stiel,
schaut aus wie so eine Pfeife eigentlich.
Ja, wie so eine kleine Pfeife auf einem langen Stiel. Und dann hat man vorne, das ist kein Pfeifenkopf, sondern da hat er dann die Zigarre hineingesteckt. Und dann konnte er den ganzen Tag rauchen, aber der Zigarrenrauch ist ihm nicht in die Augen gestiegen.
Er hat auch die Kutscherzigarre, schreiben Sie, bevorzugt, und die kaiserliche.
Ja. Der Franz Josef, so bescheiden wie er war, passt das natürlich zu ihm, dass er die billigste und einfachste Zigarre geraucht hat, die es am Markt zu kaufen gegeben hat. Also keine Havanna-Zigarren, irgendwelche teuren Importe. Nein, er hat die billigste österreichische Zigarre, die sogenannte Virginia, geraucht.
Wie mein Opa.
Ja,
ihrer wahrscheinlich auch.
Und diese billige Zigarre wurde in Wien, hat man gesagt, vom Kutscher und vom Kaiser geraucht. Mhm. Also sie hat entweder Kutscherzigarre oder kaiserliche Zigarre geheißen.
Und die zweite Leidenschaft war, er hat eine überschaubare Garderobe gehabt. Man sieht auch auf Abbildungen den Kaiser immer nur mit Uniform. Und Uniformen waren auch seine zweite große Leidenschaft.
Das ist ganz lustig. Schon als kleiner Bub, also schon quasi als Baby, war er begeistert von allem, was soldatisch und militärisch war, Uniformen. Sein größter Spaß als kleines Kind war, die Wachablöse im inneren Burghof zu beobachten. Mit 3, 4 Jahren hat er alle Regimenter gekannt anhand ihrer Uniform und der Farben. Also das war seine große Leidenschaft, die sich bis zu sein ganzes Leben durchgezogen hat. Er hat immer nur Uniform getragen, hat ein Faible für Uniformen gehabt, hatte hunderte, tausende Uniformen, die er ganz, ganz penibel genau in einer riesigen Garderobe aufbewahrt hat. Und der Kammerdiener musste die warten.
Der berühmte Ketterl,
das war seine Hauptaufgabe. Und das Lustige ist, Ketterl hat ja uns Memoiren hinterlassen.
Gott sei Dank für Sie, Historikerin.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und der war auch so humorvoll und schreibt seine Memoiren auch so lustig. Und erzählt so viele nette Geschichten, die auch den Kaiser, der doch auch immer sehr streng und sehr ernst irgendwie wahrgenommen wurde, war so ein gutmütiger, humorvoller, liebevoller Mensch eigentlich, der Franz Josef. Und er erzählt, der Ketterl, wie er seinen Dienst antritt, wie entsetzt er war. Da kommt er und als Kammerdiener muss man natürlich auch die kaiserliche Garderobe begutachten. Und dann gibt es die Uniformgarderobe mit hunderten, tausenden prunkvollen Uniformen. Und dann gibt es die Privatgarderobe. Und das war ein leerer Kasten. Franz Josef hatte zwei Anzüge, völlig unmodern, also 100-mal geflickt. Er hatte auch überhaupt kein Gespür und hat die Farben schlecht. Also eine Krawatte, die überhaupt nicht gepasst hat zur Farbe des Rocks. Also er hat da überhaupt kein Gespür gehabt für Zivilkleidung und hat auch, ja, Franz Josef hat auch zum Beispiel keine kostbare Unterwäsche getragen aus feinsten, ich weiß nicht was, Seide.
Sondern
oder
soldatisch.
So. Ja, sondern so ein kratziges Leinen, so diese langen Unterhosen aus kratzigem Leinen, wo der Ketterl entsetzt war über die Zustände und dass der Kaiser von Österreich so eine primitive Garderobe hat, wie er es nennt. Ja.
Und seine Frau, Kaiserin Elisabeth, Sissi, war eine Stil- und Modeikone. Ja. Und Sie haben ja schon viel über Sissi gemacht, Sie haben Ausstellungen gemacht in Schönbrunn. Also Sie sind ja nicht nur die Habsburger-Expertin, sondern auch die Sissi-Expertin und haben ein ganz tolles Kapitel in Ihrem Buch übers Bergsteigen und den Schönheitskult. Und was wahrscheinlich vielen nicht bekannt ist, Kaiserin Elisabeth war eine der ersten, die überhaupt die Sonnencreme erfunden hat.
Notgedrungen, ja. Ja, die Elisabeth war genau das Gegenteil ihres Mannes, und zwar in jeder Hinsicht. Also die zwei waren wie Tag und Nacht, könnte man sagen. So bescheiden Franz Josef war, so luxuriös hat in Wahrheit Kaiserin Elisabeth gelebt. Man glaubt ja immer, weil sie sich früh aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sie hat ein zurückgezogenes, einfaches, bescheidenes Leben geführt, weit gefehlt. Also sie hat ein mondänes, sehr kostspieliges Leben geführt mit sehr teuren, also ihre Reisen, ihre Entourage, also das hat alles Unmengen von Geld verschlungen. Und ihre große Leidenschaft war ja Reiten, Seereisen, Bergsteigen, also alles Dinge, wo man an der frischen Luft und an der prallen Sonne war. Und das war ja ganz untypisch für eine Adelige, sich so viel an der frischen Luft und an der Sonne.
Sprach auch nicht dem Schönheitsideal.
Und schön war damals der Porzellantin. Mhm. Einmal gebräunte Haut damit war man entstellt fürs Leben, mehr oder weniger. Also das war das Schlimmste, was passieren konnte, wenn man braun geworden ist. Und nachdem sie so viel an der frischen Luft war, also auch so, dass sie sich nicht immer mit einem Sonnenschirm schützen konnte, so kann man weder bergsteigen noch reiten, hat sie eben so eine wettergegerbte Haut gehabt. Und um irgendwie das dem Einhalt zu gebieten, hat sie sehr viel experimentiert mit Cremen und hat die erste Sonnencreme entwickelt. Also nicht sie persönlich, aber auf ihren Wunsch hin haben da die Hofapotheker experimentiert und haben tatsächlich die erste Sonnencreme hergestellt für die Kaiserin Elisabeth.
Sehr vorausschauend, wenn man jetzt denkt, wie wichtig das ist. Sie schreiben ja, dass sie auch mit Kalbfleisch gearbeitet hat und nicht, weil sie es gegessen hat, sondern sich es als Maske ins Gesicht geklatscht. Und dann schreiben sie mich, weil wir gerade gesagt haben, sie war sehr vorausschauend, dass sogar Kalbfleisch wirklich als Radikalfänger wirkt. Also dass es diesem Hautalterungsprozess nicht nur vorgebeugt hat, sondern auch die Schäden repariert hat.
Das ist ganz spannend. Alles, was sie gemacht hat, klingt völlig absurd, war es aber nicht. Sondern es war sozusagen so, wie heute moderne Hightech-Cremen funktionieren. Das hat sie versucht mit damals möglichen Methoden. Also sie hat zum Beispiel Erdbeeren zerdrückt und diesen Erdbeergatsch quasi ins Gesicht. Das war, wie heute würde man Fruchtsäure, Maske, Peeling und Hyaluron und ich weiß nicht was sagen. Und dieses Kalbfleisch, frisches Kalbfleisch wirkt tatsächlich als Radikalfänger. Also Radikale, das hört man immer wieder in der Kosmetikindustrie. Sozusagen versucht man, den Hautalterungsprozess aufzuhalten. Das war auch im 19. Jahrhundert schon so. Das ist nicht nur ein Thema der heutigen Zeit, sondern das haben schon die Frauen in der Zeit Kaiserin Elisabeths versucht. Und so gesehen war das gar nicht blöd, was sie gemacht hat. Es war halt ein bisschen außergewöhnlich, mit einer Ledermaske, die innen mit Kalbfleisch ausgekleidet ist, schlafen zu gehen. Also das war halt sehr auffallend, sagen wir mal so.
Die Schönheitspflege war ja wichtig und auch ihre weltberühmte Figur zu halten mit knapp über 50 Taillenumfang. Und das haben sie ja auch in ihrer Ausstellung in Schönbrunn so schön gezeigt. Die ganzen Turngeräte der Kaiserin, die selbst im Abendkleid schnell noch, bevor die Gäste kamen, geturnt ist und einfach geschaut hat, ihre Figur zu halten und sportlich zu bleiben, um diese ganzen Gewalttouren, diese Bergtouren überhaupt durchstehen zu können, dass sie Kondition hat.
Das ist wirklich, da hat sie sehr viel, als bayerische Prinzessin ist sie ja ganz anders aufgewachsen, als Prinzessin in Bayern noch dazu, also aus einer Nebenlinie. Durch ihren Vater, der ja auch schon eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit war, der viel mit den Kindern auch wandern gegangen ist und schwimmen gegangen ist und Bergsteigen gegangen ist. Also da hat sie sehr viel als Kind auch schon an Naturbegeisterung mitbekommen und das mitgebracht an den Wiener Hof. Da war das überhaupt nicht üblich, dass man sich da irgendwie körperlich betätigt. Und was wichtig ist, Elisabeth hat nie versucht, einem gängigen Schönheitsideal nachzueifern. Das muss man dazu sagen. Dieses Schlanke, das sie schön gefunden hat, auch diese Betonung der schlanken Silhouette mit extra schmal geschnittenen Kleidern. Und sie war die Erste, die auf Reifröcke verzichtet hat, um da ganz schmal und figurbetont auftreten zu können. Das galt ja gar nicht als schön. Eine schöne Frau in der damaligen Zeit war eine füllige Frau mit kräftige Oberarme, großer Busen und Kurven. Und sie galt ja eigentlich als mager. Also sie hatte eine große Ausstrahlungskraft und sehr tolle Aura. Und alle Zeitgenossen sagen, ja, sie ist schön, aber sie ist so mager. Also sie hat nicht versucht, diese schlanke Figur zu erhalten, um einem Schönheitsideal nachzueifern, sondern das war ihr Begriff von Schönheit. Also das war ihr wichtig. Und was man auch sagen muss, diese Taille von 50 Zentimeter, das erreicht man natürlich nur, wenn man, so wie alle Frauen in der damaligen Zeit, von Kindheit an Korsett trägt und geschnürt wurde. Nur so geht das. Ja, sonst erreicht man diesen Umfang nicht. Also da waren ja die Frauen wirklich arm, die waren ja alle völlig deformiert durch dieses jahrelange. Da verformt sich der gesamte Körperbau. Deswegen sind ja übrigens die Frauen im 19. Jahrhundert auch so oft in Ohnmacht gefallen, nicht weil sie hysterisch waren, sondern
weil sie nicht durchschnaufen konnten.
Sie konnten nie, das muss man sich mal vorstellen, sie konnten nie tief Luft holen. Deswegen war auch sportlich sein kein Thema, weil mit einem Korsett, und es haben nicht nur Adelige Korsett getragen, also alle Frauen, auch Arbeiterinnen, Bäuerinnen haben Korsett getragen. Das war damals gang und gäbe. Und da kann man ja nie tief durchatmen. Ne?
Sie haben aber auch diese Behauptung widerlegt, dass Kaiserin Elisabeth, Kaiserin Sissi, magersüchtig gewesen sei, wie es jetzt oft genannt wird, weil jetzt ist sie ja wieder sehr populär. Ja. Es gibt ja viele Fernsehserien und Filme wieder. Und dann wird sie immer als magersüchtig und ein bisschen hysterisch dargestellt. Dabei war sie einfach super sportlich und hat ihr Leben leben wollen.
Sie war super sportlich und das zeigt ja auch, also mit Magersucht hätte sie nie super sportlich sein können. Das hätte sie nie ausgehalten. Das ist natürlich ein Blödsinn. Und es gibt auch Quellen, die das widerlegen. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, dass sie das nicht war, sondern das kann man ganz eindeutig belegen, dass sie nicht magersüchtig und schon gar nicht bulimisch war. Sie hat ja Hochleistungssport betrieben als junge Frau, also diese Parforce-Reitjagden, wo sie ja hoch erfolgreich auch gewonnen hat, diese Veranstaltungen und diese Wettkämpfe. Da ist man den ganzen Tag im Sattel gesessen und über, also querfeldein und über Wassergräben und Hecken und Gatter. Das hätte sie, wenn sie da nicht ordentlich gegessen hätte, ja nie durchgestanden. Und sie hat auch, es gibt ja die Speisezettel und es gibt ja die Menüs. Also sie hat ordentlich gegessen. Erst im Alter, wie sie dann aufgehört hat mit der Reiterei, um ihre Figur zu halten, hat sie so die letzten 10 Jahre ihres Lebens, hat sie dann alle möglichen Diäten ausprobiert. Aber das hat jetzt auch nichts mit Magersucht zu tun.
Kronprinz Rudolf war der Thronfolger, wie schon der Titel gesagt hat, Katrin Unterreiner. Und die Geschichte von Meierlin kennen wir. Er war eigentlich ein trauriger Mensch und ein besonderer Mensch. Er hat ganz andere Dinge gemacht. Er war eigentlich auch noch Journalist dazu.
Ja, er hat ja eine sehr wissenschaftliche Ausbildung gehalten und wurde zu einem sehr weltoffenen, liberal denkenden Menschen erzogen. Das hat seine Mutter, Kaiserin Elisabeth, veranlasst. Aber dadurch hat sie eigentlich ein großes Problem geschaffen. Er wurde nämlich nicht zum Thronfolger unter Anführungszeichen erzogen, sondern zu einem kritisch selbstständig denkenden Menschen und hat natürlich die Probleme der Monarchie sehr klar erkannt und wurde damit auch zu einem großen Kritiker der Politik seines Vaters und das musste er aber heimlich tun. Also er war doch sehr loyal seinem Vater gegenüber und hat gedacht, er kann das machen, indem er quasi so als Undercover-Journalist sein Insiderwissen teilt und Artikel schreibt. Und nachdem das ja eigentlich gefährlich war, wurde er sogar als Kronprinz von der Geheimpolizei auch bespitzelt.
Der erste Whistleblower der Geschichte.
Ja, ganz genau. Und damit man das nicht zurückverfolgen kann, hat er ja seine ganze Korrespondenz und natürlich auch die Artikel und so mit einer Chiffriermaschine, also so einer Scheibe, wo man das dann chiffrieren kann, verschlüsselt und dann sozusagen derjenige, an den das gegangen ist, hatte das Gegenstück und konnte das wieder entschlüsseln. Dechiffrieren. Und es gibt noch diese Chiffriereinrichtung. Niemand wusste, wie die funktioniert. Und es ist uns jetzt gelungen, auch im Vorfeld zu dieser Ausstellung, die gerade im Schloss Halbturn nahe von Wien zu sehen ist, wir konnten das jetzt erstmals entschlüsseln. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert hat. Und jetzt kann man eigentlich die verschlüsselte Korrespondenz des Kronprinzen erstmals, wir zeigen das auch in der Ausstellung, wie das funktioniert, dechiffrieren. Ja, das ist hochspannend.
Eine spannende Persönlichkeit, die sich auch von der Monarchie abwenden musste, aber auch wirklich dann die Rote war, die Erschi, die Tochter von Kronprinz Rudolf.
Ja, die hat sehr viel von ihrem Vater geerbt, aber in einer Sache war sie das eklatante Gegenteil. Der Rudolf war ein sehr bodenständiger, realistischer Mensch und hat auch sehr viele Artikel gegen die aufkommende Mode für Okkultismus und spiritistische Sitzungen und Tischelrücken. Da waren ja auch sehr viele Scharlatane und Betrüger unterwegs in Wien. Das war die große Mode. Aber seine Tochter, die Erschi, also kurz von Erschebeth, Elisabeth, die Erschi war große Spiritistin. Also viele Jahre hat sie nichts anderes getan, als sich auf die Suche nach Medien zu begeben und mit so spiritistische Sitzungen und aufzuzeichnen und stand auch in Korrespondenz mit Wissenschaftlern. Das waren eigentlich interessanterweise führende Physiker, die auch diese parapsychologische Gesellschaft damals in Wien gegründet haben. Also das war so ein Graubereich zwischen Wissenschaft ich überlege gerade, wie man das dann nennt.
Parapsychologie war auch ein bisschen dabei.
Ja, also sie hat sich dann aber ganz abgewandt davon, muss man sagen. Aber das war viele Jahre wirklich eine große Leidenschaft und sie war so eine richtige Jägerin von Menschen, die außergewöhnliche Kräfte haben oder ja, mit Toten reden können. Also da ist sie total hineingekippt in diesen Spiritismus. Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einer netten Figur, dem jüngsten Bruder von Kaiser Franz Josef, dem Luzi-Wuzi.
Ja, die Habsburger haben ja alle so nette Spitznamen gehabt, weil sie haben ja quasi alle gleich geheißen. Mhm. Es gab so ein paar Namen, die für die Dynastie üblich waren, und damit man die dann nicht durcheinander bringt, haben sie alle Spitznamen gehabt. Und der Luzi-Wuzi war der Erzherzog Ludwig Victor, der jüngste Bruder von Franz Josef, der unglaublich charmant, eloquent, also so, das war der Partykönig von Wien, hat die tollsten Bälle gegeben.
Ja, und mein Foto war im Badeanzug zu sehen, das ist fantastisch.
Er war begeisterter Schwimmer. Die Habsburger waren ja eigentlich gar nicht wirklich sportlich, muss man sagen. Und der Ludwig Victor war ja leidenschaftlicher Schwimmer und hat auch in seiner Residenz, in seiner Sommerresidenz in Salzburg im Schloss Gläsheim einen Pool anlegen lassen. Und dann hat er die Gesellschaft immer zu Poolpartys eingeladen. Und das war halt im 19. Jahrhundert ganz modern und außergewöhnlich. Und da hat man viel getratscht über ihn.
Der war dann wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit auch weil er sich für Männer interessiert hat. Da war, glaube ich, ein bisschen Außenseiter dann gewesen in der Gesellschaft.
An und für sich nicht. Also er war homosexuell, das hat man gewusst. Und damals, der Adel konnte sich ja alles erlauben, das muss man mal sagen. Also es gab viele homosexuelle Habsburger, Erzherzoge. Man durfte, solange man alles privat gelassen hat und das privat gelebt hat, hat kein Mensch ein Problem damit gehabt. Auch Franz Josef wusste das natürlich. Ja. Was nicht ging, die rote Linie war, das an die Öffentlichkeit zu tragen, weil man darf nicht vergessen, Homosexualität war noch strafbar. Das heißt, man konnte das nicht offen leben.
Leider noch lange, die Paragraphen gab es hier leider auch viel zu lange.
Ja, unglaublich eigentlich, wenn man sich dem auf die Spur macht, wie lange es das noch gegeben hat. Deswegen konnte man das nicht offen leben und frei leben, aber so mehr oder weniger sonst konnte man leben, wie man auch immer es wollte. Also das war ein großer Vorteil der Aristokratie. Da gab es keine gesellschaftlichen Dünkel, interessanterweise. Ganz anders als im Bürgertum, da war das ein No-Go. Ja. Aber der Adel konnte sich viel mehr Freiheiten herausnehmen. Und deswegen war das eigentlich gar nicht so ein Thema. Jeder wusste, er ist homosexuell und niemand hat sich daran gestoßen eigentlich.
Wie offen.
Ja, aber auch nur in der Hocharistokratie. Ja. Das war der große Vorteil. Ja.
Der tennisspielende Erzherzog, auch eine interessante Geschichte, Katrin Unterreiner.
Der Thronfolger Franz Ferdinand war ja begeisterter Tennisspieler. Das war ganz schick und ganz in. Und jeder, der in sein wollte, ich rede natürlich von den Adeligen, die sich das leisten konnten, in ihren Residenzen dann auch Tennisplätze anzulegen. Und das Lustige ist, mit dieser Tennisleidenschaft ist ja auch Geschichte geschrieben worden. Franz Ferdinand war ja immer wieder zu Gast bei seinem Onkel, Erzherzog Friedrich, und seiner Tante, Erzherzogin Isabella. Und die hatten 8 Töchter. Und man wusste, er sollte sich jetzt dann bald verloben. Und es war ja ganz normal, innerhalb der großen, weitschichtig verwandten Familie auch zu heiraten. Die Erzherzogin Isabella war in ihrem Glück. Die hat schon gesagt, ja, da kommt der Franz Ferdinand, der Thronfolger, kommt ständig zu uns zum Tennisspielen. Bei jedem Tennisturnier, das wir so en famille veranstalten, ist er da. Der hat sich ein Auge auf eine meiner Töchter geworfen und war in ihrem Glück. Sie wird die Mutter der künftigen Kaiserin sein. Und eines Tages hat er wie immer sein Medaillon abgenommen für ein Tennismatch, und dann hat er das aber vergessen und liegen lassen. Und dann hat ein Bediensteter das dann der Erzherzogin Isabella gebracht. Er ist abgereist, hat es liegen lassen, und sie hat gesagt, jetzt muss ich wissen, welche der Töchter ist es, und hat das Medaillon geöffnet und ist zu Tode erschrocken, Entsetzen, es war keine ihrer Töchter, sondern ihre Hofdame. Und so ist diese heimliche Liebschaft des Thronfolgers zur Hofdame Isabellas, der berühmten Sophie Kotek, also Gräfin Kotek, aufgeflogen. Und das war ja alles noch gar kein Skandal, weil so Gspusis waren ja eigentlich ja üblich. Aber der große Skandal war, dass der Franz Ferdinand dann gesagt hat, weil das wurde sofort dem Kaiser berichtet und die Hofdame entlassen und er musste zum Rapport, zum Kaiser. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber das ist die Frau, die ich liebe und die werde ich heiraten. Und das war der große Skandal. Aber er hat es durchgesetzt. Ja.
Wie romantisch.
Ja, Gott sei Dank. An und für sich waren ja Hochzeiten wirklich politische Geschäfte. Aber Gott sei Dank gibt es auch bei den Habsburgern und in den großen Dynastien dann Ausnahmen, wo die Liebe siegt. Gott sei Dank.
Dann haben wir noch zwei wunderbare Erzherzöge, den Josef Ferdinand und den Heinrich Ferdinand. Das sind nämlich, dieses Kapitel gefällt mir besonders gut, Pioniere der Ballonfahrt, die fliegenden Erzherzöge, herrliche Geschichte.
Ja, also die waren wirklich ganz außergewöhnlich. Sie waren nämlich Pioniere der Gasballonfahrt, das muss man dazu sagen, weil Heißluftballone hat es ja schon länger gegeben, aber Gasballone waren ganz neu und das war ein echtes Abenteuer und auch gefährlich, weil... Ja, Gasballon eben. Und das war aber die Bevölkerung noch gar nicht so gewohnt. Und gerade, man weiß ja nie genau, wo man landet. Das hängt ja vom Wind ab. Und das ist oft dann so passiert, wenn man dann auf irgendeiner Wiese von irgendeinem Bauern gelandet ist mit dem Ballon, war natürlich ein Spektakel. Und das Dorf ist zusammengelaufen und damals mit den Zigarren in der Hand und den Pfeifen in der Hand. Und dann haben immer alle gewunken vom
weg
Ballon.
Mit Feuer.
Also weg wie Feuer. Die haben gedacht, sie rufen sie her und sagt, helft uns, helft uns. Und da sind dann leider sehr viele grausliche Unfälle passiert, bis sich dann herumgesprochen hat, Gasballon, weg mit Feuer, weg mit Zigarre oder Pfeife. Also das war auch nicht ungefährlich. Und diese beiden Erzherzoge waren wirklich ganz nicht nur fanatische Hobby-Ballonfahrer, sondern, und das ist das Besondere, sie haben das wirklich von der Pike auf gelernt und haben sich mit Geografie und Thermik und allem, was man so wissen muss, Meteorologie und alles Mögliche, was man so können und wissen muss, wenn man da in die Luft steigt mit so einem Ballon, und haben eine ganz tolle Sammlung angelegt von Messgeräten, die notwendig waren für diese Ballonfahrt, dass man die Geschwindigkeit und Temperatur und so messen kann. Und das Tolle ist, sie haben jetzt nicht nur tolle Messgeräte gekauft. Habsburger hatten ja eine schöne jährliche Apanage und konnten ihr Geld ja auch einsetzen. Die hatten ja auch Geld für all das. Sondern sie haben neue Messgeräte entwickelt. Also sie haben mitgearbeitet und deswegen darf man sie wirklich als Pioniere bezeichnen und das ist hochspannend. Und auch die Schilderungen. Es gibt sehr viele Briefe, wo sie diese Ballonfahrten schildern, die ja eigentlich, also wirklich auch nicht angenehm waren. Also diese Ballonkörper sind sehr klein und es kann in oben minus 20 Grad haben oder man wird von der Sonne versenkt und also es war alles drinnen. Also es war auch schon nicht nur abenteuerlich, sondern da musste man auch hartgesotten sein. Also das war nichts für schwache Nerven.
Und Sie haben auch ein köstliches Foto, dass es überhaupt fotografiert werden konnte, 1910 von den Brüdern, dem Erzherzog Heinrich Ferdinand und Erzherzog Josef Ferdinand mit ihrem Ballonfahrer, wo man wirklich so drei Abenteurer sieht, zwei davon in Uniform, einer sehr elegant, wie sich die da wieder auf Expedition aufgemacht haben.
Und das Spannendste an diesem Foto, das wirklich außergewöhnlich ist, weil es im Ballon aufgenommen wurde beim Fahren, dieses Foto hat die Schwester der beiden Erzherzoge gemacht, die Margareta.
Der sie auch ein Kapitel gewidmet
haben. Ja, weil sie ist völlig unbekannt und eine der spannendsten, interessantesten Habsburgerinnen. Die erste Frau, die nicht nur die erste Habsburgerin, die da mitgeflogen ist oder mitgefahren ist mit diesem Gasballonen, sondern sie war die erste, die den Führerschein gemacht hat, tolle Reisen gemacht hat. Und deswegen gibt es das Foto, sie war die erste Farbfotografin der Zeit. Also sie hat sich der damals neuen technischen Errungenschaft der Farbfotografie verschrieben. Das hat sie unglaublich spannend gemacht. Und deswegen gibt es überhaupt diese ganz tollen, einmaligen Farbfotos von den fliegenden Erzherzogen.
Also es ist wirklich beeindruckend, dieses Bild. Und es ist sowas Ungewöhnliches, wenn man eben immer diese Erzherzöge und die Kaiser so sieht in diesen, mit diesen Familienporträts. Mhm. Und wenn man die dann in so einer abenteuerlichen Situation vor weit über 100 Jahren sieht. Mehrere Lieblinge habe ich in ihrem Buch. Ein ganz besonderer ist der Erzherzog Ludwig Salvator. Ich glaube, das war einer der ersten Hippies in der Familie.
Der war er war sicher der gebildetste der Habsburger, wollte eigentlich auch studieren, das durfte er nicht und war dann Privatgelehrter und ist wirklich ganz toller, nicht nur der erste Erforscher des gesamten Mittelmeerraumes, sondern seine Publikationen, also seine Forschungsergebnisse, die er in Bücher dann gegossen hat, die auch damals frei, er hat einen Verleger gehabt, das wurde verkauft, also er war anerkannt. Er war wirklich ein toller Wissenschaftler, aber auch ein Unikat. Also er war ja trotz allem auch noch Erzherzog und ist ganz brav zu allen öffentlichen und repräsentativen Verpflichtungs- oder Pflichtterminen der Monarchie gekommen. Aber er war immer ganz abgerissen angezogen, nur so einen alten Seemannsmantel und der hat Löcher und Flecken gehabt und die Hemden waren mit Spagat zugebunden, also mit so einem Bandel.
Mit so einem Paketschnür.
Ja, mit so einem Paketschnür. Und er ist gereist immer mit so einer Mini-Reisetasche und in die hat er hat eine Uniform gehabt und in die Mini-Reisetasche hat er dann immer seine Uniform hineingestopft. Und wenn er sie dann anhatte, war er natürlich immer total zerknittert und er ist immer ganz, er war auffällig, weil...
so der Haut.
Aber da gibt es einen wahnsinnig lustigen Spruch von ihm. Er hat immer gesagt, lieber vielfältig als einfältig.
Recht hat er. Recht hat er, ja. Und da gab es, glaube ich, eine Begegnung, war es nicht mit dem Franz Ferdinand? Oder?
Ja, köstlich. Der Franz Ferdinand hat ja wie alle Habsburger, nicht alle, aber viele sind gern gereist, auch der Franz Ferdinand. Und er war mal in Athen auf der Akropolis und hat diese Akropolis besucht. Und dann nähert sich ihm, beschreibt er eine Mischung aus Strolch und Bettler, also so eine abgerissene Gestalt in Lumpen, mehr oder weniger, die sich ihm nähert. Und er hat gedacht, der will ihn jetzt überfallen. Das ist irgendein Wegelagerer, der ihn überfällt. Und hat schon den Stock gehoben, um sich zu verteidigen, weil er gedacht, der wird jetzt überfallen. Und ganz kurz, also aus einem Meter Entfernung, hat er gesehen, das ist ja
der Luigi.
Der Luigi, das ist ja sein Cousin. Der hat das natürlich wahnsinnig witzig gefunden und hat sich köstlich amüsiert, dass er mit einem Strolch verwechselt wurde. Also so ist er aufgetreten. Also man hat ihn nicht als Erzherzog erkannt und das war genau das, was ihm gefallen hat. Ja.
Wie haben Sie jetzt zum Beispiel diesen Luigi recherchiert? Das ist natürlich sein wissenschaftliches Werk ist überliefert, aber dass er so in der Haut hergekommen ist oder das mit der Uniform, findet man sowas dann in Tagebüchern bei der Recherche?
Gerade beim Luigi, der hat keine Kinder gehabt, beziehungsweise hat schon Kinder gehabt, aber keine offiziellen legitimen Nachfolger und sein Erbe war sehr kurz nach seinem Tod schon ziemlich verstreut und es ist von ihm wenig erhalten. Das meiste noch auf Mallorca, das war ja seine Wahlheimat, aber weil er so außergewöhnlich war, haben sehr viele Familienmitglieder über ihn berichtet. Also in fast allen Memoiren und in allen Nachlässen, es gibt sehr viele Nachlässe noch im Staatsarchiv und da kann man sich dann durchackern durch Briefe und Tagebücher. Und fast jeder hat über den Luigi geschrieben, weil der so der bunte Hund war in der Familie. Man könnte auch sagen, das schwarze Schaf. Mhm. Also der war so außergewöhnlich, dass alle irgendeine Anekdote über ihn zu berichten hatten. Und das muss man dann halt zusammensammeln und dann kann man sich dem auch annähern.
Einen kriegen wir noch unter. Wir können ja fast das ganze Buch schon besprechen, weil ich finde jede Figur so interessant und originell. Einen Hollywood-Star haben wir gleich auch noch.
Ja, das ist, glaube ich, nicht bekannt, dass es einen Erzherzog gab, der wirklich in Hollywood Karriere gemacht hat. Wobei man einschränken muss, er wollte in Hollywood Karriere machen. Er war dann Statist in Hollywood viele Jahre, hat auch mal ganz kleine Rollen ergattert. Aber er war dann eher an den Hollywood-Partys interessiert als am doch beinharten Filmgeschäft.
Ja, der Salonlöwe.
War eher der Salonlöwe und hat sich gefallen. Er war natürlich so der Medienstar in Hollywood. Das war schon nach 1918 und in den 20er Jahren war er so der Star als ehemaliger Erzherzog. Das war in Amerika halt was ganz Tolles und es wurde dann schnell, weil kein Mensch konnte in Amerika mit dem Titel Erzherzog was anfangen. Und dann wurde er natürlich gleich zum Thronfolger und vom Thronfolger dann gleich zum Kaiser. Er hat nie widersprochen und ist herumgereicht worden als Ex-Kaiser. Und das hat ihm großen Spaß gemacht. Aber ich habe gefunden, es gibt noch einen Film, wo er zu sehen
Nein.
ist. Ja, und da zeigen wir in der Ausstellung auch die Sequenz, wo er zu sehen ist. Und da sieht man einen echten, waschechten, das ist der einzige, ja,
Hollywood-Star aus dem Hause Habsburg.
Aus dem Hause Habsburg, ja, das ist doch sehr lustig. Ja.
Die Ausstellung, von der Sie gerade gesprochen haben, geht eigentlich um all diese Figuren, um die geheimen Leidenschaften der Habsburger, die Sie in dem Buch Sissi und Co. zusammengefasst haben im im Überreuter Verlag erschienen. Die Ausstellung ist im Schloss Halbturn das ganze Jahr noch.
Das ist bis 3. November, also über den Sommer bis zu Allerheiligen im Schloss Halbturn. Das ist ganz in der Nähe von Wien, im Osten, im Burgenland. Ein wunderbares Barockschloss, wunderschöne Anlage. Es ist ein Schloss, das auf Maria Theresia zurückgeht und ist bis heute noch im Besitz von Nachfahren der kaiserlichen Familie, also noch im Besitz von Habsburgern, die eben alle Jahre im Sommer Ausstellungen zum Thema machen und heuer ist die Ausstellung eben ja, den geheimen Leidenschaften der Habsburger gewidmet.
Da ist das Buch schon, gibt einen herrlichen Vorgeschmack. Es war eine vergnügliche Lektüre, das war ein vergnüglicher Ratsch, ein kaiserliches Vergnügen, fürwahr in diesem Fall. Katrin Unterreiner bei mir zu Gast. Sissi und Co., die geheimen Leidenschaften der Habsburger, jetzt nochmal richtig im Überreuter Verlag erschienen. Und das sind wirklich ganz besondere Notizen aus der österreichischen und bayerischen Geschichte oder Monarchie. Herzlichen Dank, dass Sie da waren zu so einem vergnüglichen Ratsch.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.